Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Morgen. Die milliardenschweren Corona-Hilfen, die verschärften Klimaziele und jetzt wohl auch noch ein Abkommen mit China. Was die deutsche Ratspräsidentschaft für die EU bedeutet hat, unser erstes Thema gleich. Außerdem in dieser Sendung Erleichterung in Irland nach dem soften Brexit und Verkehrswende trotz Corona in Luxemburg. Viele Menschen kennen es ja aus dem Alltag. Wenn man sich eine To-Do-Liste schreibt, wird die oft viel zu lang, um tatsächlich wirklich alle Punkte erledigen zu können. Wie im Alltag, so auch in der Politik, zum Beispiel bei der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Aber als Ursula von der Leyen Mitte Dezember bilanzierte, was Kanzlerin Merkel in den letzten 6 Monaten alles abgearbeitet hat, konnte die Kommissionspräsidentin dann doch einiges auf der Liste abhaken.
Liebe Angela, was für eine Präsidentschaft. Wir haben den 7-Jahres-Haushalt, wir haben Next Generation EU, wir haben das Klimaziel für 2030. Da kann man eigentlich nur sagen, was für ein Triple.
Morgen geht ein halbes Jahr deutsche Ratspräsidentschaft zu Ende. Heute ziehen wir Bilanz und damit guten Morgen an unsere Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel.
Schönen guten Morgen.
Frau Klein, gehen Sie mit beim von der Leyen-Lob?
Ja, ich glaube, dass unter dem Strich die Erfolge eindeutig überwiegen, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wo wir herkommen. Und da haben die recht behalten, denke ich, die gehofft hatten, mit einer ja zufälligerweise deutschen Ratspräsidentschaft in dieser Pandemiezeit werde Europa gut fahren. Ein großes und starkes Land mit viel Erfahrung auf der europäischen Bühne. Wir müssen ja sehen, dass im Frühjahr die Hauptsorge darin bestand, dass Europa angesichts der Pandemie wirtschaftlich auseinanderbricht. Wir hatten keinen Haushalt für die nächsten 7 Jahre. Das Thema schleppte sich seit mehreren Präsidentschaften schon hin. Und wie wollte man Europa jetzt noch stabilisieren? Und dann kam eben im Mai, sicher mit Blick auf die Ratspräsidentschaft, manche sagen, die habe da schon begonnen, diese Einigung auf den Recovery Fund, gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa abgesichert über den künftigen EU-Haushalt und die Mitgliedstaaten. Und dann brauchte es in der Tat nochmal 2 EU-Gipfel, einmal im Juli, einmal im Dezember mit, wir erinnern uns, mehrere Nachtsitzungen. Und dann konnte sich das die Ratspräsidentschaft auch als Erfolg verbuchen. Das hat Europa in der Krise jetzt zunächst mal ganz sicherlich stabilisiert. Und ich glaube, das war das wichtigste Ergebnis vor diesem Hintergrund der Pandemie in diesem Jahr.
Wäre aber alles nicht möglich gewesen, ohne dass Ungarn und auch Polen zustimmen wegen des Einstimmigkeitsprinzips. Und das haben sich im Gegenzug dann Ungarn und Polen mit Eingeständnissen beim neuen Rechtsstaatsmechanismus bezahlen lassen, sozusagen. Und das führt letztendlich zur Frage, wie teuer hat sich die deutsche Ratspräsidentschaft denn ihre Erfolge erkauft?
Naja, die Frage ist gerade bei dem Punkt immer die auch nach der Alternative. Sicher sieht der Rechtsstaatsmechanismus jetzt nicht so aus, wie ursprünglich die Idee war und auch nicht so, wie Deutschland das wollte. Aber Ratspräsidentschaft heißt ja nicht, etwas alleine durchsetzen zu können, sondern in besonderem Maße für die Suche nach einem Kompromiss verantwortlich zu sein. Genau das hat Deutschland gemacht, während es gleichzeitig eben den Druck gab und auch schon die Vorbereitungen, einen eigenen Recovery Fund ohne Polen und Ungarn auf die Beine zu stellen. Und das hat sicherlich erheblich zur Kompromissbereitschaft dieser beiden Länder beigetragen. Gleichzeitig wäre das so gekommen, dann wäre es sicherlich kein gutes Signal für Europa gewesen. Wir hätten das Thema jahrelang mit uns geschleppt und die Länder wären sicher irgendwie auch sinnbildlich aus der EU herausgefallen. Also ich bin nicht bei denen, die das für einen guten Weg gehalten hätten. Und ich habe an der Stelle auch mehrfach gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Propaganda aus Budapest und Warschau einerseits kritisieren und sie uns aber dann zu eigen machen, wenn es gerade passt. Denn rein rechtlich hat sich durch diese Erklärung, die man im Dezember gefunden hat, nichts geändert, auch wenn sich die Regierungschefs beider Länder jetzt als Sieger dargestellt haben.
Auch das neue Abkommen mit China, das hört sich nach einer Gratwanderung an. Auf der einen Seite besserer Marktzugang für europäische Unternehmen, auf der anderen Seite der Vorwurf an China, immer wieder gegen Menschenrechte zu verstoßen. Warum soll dieses Abkommen auf den letzten Metern jetzt unbedingt noch beschlossen werden?
Ja, so wie sich es anlässt, will man in der Tat in den letzten Tagen des Jahres hier noch einen Erfolg zustande bringen, das zumindest politisch finalisieren. Das Ende des Jahres war angepeilt von Brüssel und Peking und das Thema stand eben ganz oben auf der deutschen Tagesordnung für diese Ratspräsidentschaft, bevor eben Corona viele Themen in den Hintergrund gedrängt hat und auch diesen Gipfel im September in Leipzig ja nicht möglich gemacht hat. Es hat von Anfang an Kritik gegeben, dass die Bundesregierung eben gerade in einer Zeit, in der sich die Situation und der Umgang mit China eben weiter verschärft hat, so darauf gedrungen hat. Die Begründung jetzt ist eben, wir haben Zugeständnisse bekommen, die es noch nie gab aus China, gerade was die berüchtigte Zwangsarbeit angeht, und wir müssen uns damit jetzt zufrieden geben. Das Europäische Parlament hat natürlich auch noch ein Wort mitzureden, und da wird man sich die Vereinbarung genau anschauen. Über das geopolitische Signal, da gehen die Meinungen natürlich in der Tat auseinander, denn die Vermutung ist, China war jetzt bereit zu Zugeständnissen, weil es eben nach den schwierigen Trump-Jahren nun eine europäisch-amerikanische Allianz aufziehen sah und genau diese verhindern wollte. Man hätte so das Argument, gemeinsam mit den USA wirtschaftlich und politisch mehr erreichen können, anstatt jetzt diese Jahresendhektik zu vollziehen, 3 Wochen bevor die neue Regierung in Washington im Amt ist. Das ist das Argument derjenigen, die das kritisch sehen.
Ganz anderer Aspekt. Die Situation auf den griechischen Inseln oder in Bosnien, die zeigt, dass es in der EU bzw. an ihren Grenzen weiter große Probleme gibt in der Asylpolitik. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass zum Beispiel aus Griechenland kein gutes Zeugnis kommt für die deutsche Ratspräsidentschaft. Warum hat es denn hier an dieser Stelle offensichtlich keine Fortschritte gegeben?
Weil die Interessen der einzelnen Staaten eben hier weiter auseinanderliegen. Trotz des neuen Vorschlags der Kommission, der kam allerdings auch Corona-bedingt sehr spät erst im Jahr. Man will eine Lösung aller 27 Staaten finden, und das scheint eben extrem schwierig. Es ist weiterhin so, dass natürlich die Staaten unterschiedlich betroffen sind. Die südlichen Mittelmeeranrainer wie Griechenland viel stärker als andere. Und da lässt eben weiter die Solidarität auf sich warten. Das muss man, glaube ich, sagen. Hier in Brüssel ist bei dem Thema aber von Anfang an die Erwartung auch gedämpft worden. Jetzt an die Ratspräsidentschaft. In Berlin hat, sagt man, man hat zumindest wieder Schwung in die Diskussion gebracht und den Zug aufs Gleis gesetzt und sieht das zumindest als einen Teilerfolg. Griechenland und andere Staaten mögen das anders betrachten.
Hinten raus mit der Bitte um eine kurze Antwort möchte ich gerne nochmal das große Thema Corona aufgreifen und die Idee einer gemeinsamen Gesundheitsunion, die jetzt aufgekommen ist. Wie wichtig wäre das ausblickend für Europa?
Ja, das ist natürlich eine Lehre aus der Pandemie jetzt, die Ursula von der Leyen auch gezogen hat, auch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Das würde aber im Kern auch bedeuten, dass Kompetenzen abgegeben werden von Mitgliedstaaten. Da weiß man, ist man zögerlich, aber ich glaube, man hat zumindest jetzt verstanden, dass auch in diesem Gebiet mehr Zusammenarbeit hilfreich ist für alle.
Und das wäre dann vielleicht eine Aufgabe für Portugal, das ab dem 1. Januar die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt. Die deutsche Ratspräsidentschaft, die geht morgen zu Ende. Danke an Bettina Klein, unsere Brüssel-Korrespondentin, für diese Bilanz. Von der Abstimmung im Unterhaus bis zur Zustimmung der Queen. In Großbritannien soll das Brexit-Abkommen heute wichtige Hürden nehmen. Geplant ist, dass der Handelsvertrag mit der Europäischen Union dann übermorgen vorläufig in Kraft tritt. Besonders wichtig ist er für Irland und für Nordirland. Geografisch am Rande Europas gelegen, standen beide bei den Brexit-Wirrungen im Mittelpunkt. Unter anderem, weil ein harter Austritt die offenen Grenzen und den Friedensprozess hätte gefährden können. Warum beide Teile der Insel jetzt weiter zusammenrücken könnten, berichtet aus Dublin Martin Aliot.
Brexit means Brexit.
Brexit bedeutet Brexit, hatte die britische Premierministerin Theresa May einst kryptisch wiederholt. Aber niemand wusste, was sie damit eigentlich meinte, möglicherweise einschließlich ihrer selbst. Doch nach ihrem Scheitern und Sturz übernahm Boris Johnson die britische Führung und unterschrieb ein Scheidungsabkommen, das die britische Provinz Nordirland im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion beließ. Im letzten Dezember gewann er eine deutliche Parlamentsmehrheit mit dem Versprechen, einen recht kompromisslosen Austritt für den Rest des Landes, also Großbritannien, durchzusetzen. Formell trat dieser Austritt, der Brexit, am 31. Januar in Kraft, wobei sich wirtschaftlich bis zum Jahresende nicht viel ändern sollte. Während Irlands Interessen aufgrund seiner geografischen Lage und des nordirischen Friedensprozesses in der ersten Verhandlungsphase im Zentrum gestanden hatten, war dies im laufenden Jahr weniger stark sichtbar. In den letzten Monaten allerdings wurde Dublin im Wechselbad der Verhandlungen immer pessimistischer. Doch am Heiligen Abend verkündete der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, den Durchbruch.
The clock is no longer ticking. After 4 years of collective effort and EU unity to preserve peace and stability on the island of Ireland.
Die Stoppuhr stehe still. Als erstes Ziel der kollektiven Anstrengung auf EU-Seite nannte er die Bewahrung des Friedens auf der Insel Irland. Entsprechend erleichtert fielen die ersten Reaktionen in Irland aus. Leo Varadkar, der stellvertretende Regierungschef, der einst das Scheidungsabkommen gerettet hatte.
The relationship now is going to be different because we're no longer in a position where the UK shares sovereignty with Europe.
Die Beziehungen müssten sich verändern, weil die Briten ihre Souveränität nicht mehr mit der EU teilten. Aber wenn man bedenke, was unter anderen Umständen hätte geschehen können, dann sei dieser Ausgang wesentlich besser, als viele in den letzten 4,5 Jahren erwartet hätten. Irland hat die weitgehend englische Obsession mit Souveränität nie begriffen oder gar geteilt, denn den Iren ist es wohl unter dem europäischen Dach. Varadkars Chef und Koalitionspartner, Premierminister Micheál Martin, verwies auf die Vorteile für Irland.
I think it means a lot for Ireland. Essentially it represents the culmination of a long journey in terms of ensuring and protecting Ireland's core interests here in terms of.
Der Handelsvertrag bedeute Irland viel. Es sei der Endpunkt einer langen Reise zum Schutz irischer Kerninteressen. Martin nannte die Bewahrung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums für die ganze Insel Irland ohne eine sichtbare Grenze, die Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit zwischen dem Königreich und Irland sowie die Absicherung von Irlands Platz im Herzen der EU. So bleiben die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Teilen dieser Inselgruppe intakt. Das Schlimmste ist verhindert. Selbst Nordirlands Chefministerin Arlene Foster war zufrieden.
Clearly we will want to see the detail of the deal, but look, this is good news and we should welcome it as such.
Sie werde das Kleingedruckte noch prüfen, aber grundsätzlich handle es sich um eine frohe Botschaft. Die seit 100 Jahren geteilte Insel wird jetzt näher zusammenrücken. Die Republik hat während des gesamten Prozesses immer auch versucht, die Interessen der Nordiren wahrzunehmen. Künftig wird Irland die Kosten für die Beteiligung nordirischer Studenten am europäischen Austauschprogramm Erasmus übernehmen, während die britischen Studenten vorläufig ausgeschlossen bleiben.
Und daran sieht man, Brexit heißt also doch nicht unbedingt Brexit. Ein Beitrag war das von Martin Aliot aus Dublin. Kaum konnte man umsonst Bus und Bahn fahren, stieg fast keiner mehr ein. Denn gerade als Luxemburg als erstes europäisches Land auf kostenlosen ÖPNV umgestellt hatte, kam Corona und mit der Pandemie der vorübergehende Stillstand. Trotzdem hält Luxemburg an seinem beispielhaften Projekt fest und treibt die Verkehrswende voran. Michael Schneider berichtet.
Ein weiterer Schritt in ein neues Mobilitätszeitalter. So inszenierte die Stadt Luxemburg Mitte Dezember einen neuen Tramabschnitt. Ab sofort können Luxemburgerinnen und Luxemburger auch den Hauptbahnhof per Straßenbahn erreichen. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die neue Luxtram, sie wird immer mehr zum Rückgrat des Nahverkehrs im Großherzogtum und ermöglicht eine Umplanung des gesamten Verkehrs, sagt Mobilitätsminister François Bausch.
Man muss bedenken, das sind 2000 Busse weniger am Tag, weniger Stau auf den Hauptachsen. Das hat auch einen Effekt auf die Fahrgäste, selbst wenn sie hier umsteigen müssen. Die neue Tram hat immer Vorrang und fährt im 3- bis 5-Minuten-Takt. Es ist also trotz Umsteigen weit besser als vorher.
Luxemburg macht weiter mit der Mobilitätswende, trotz Corona. Die Pandemie hatte den Verkehrsplanern im Großherzogtum allerdings die Bilanz verhagelt. Ab März war der Nahverkehr im ganzen Land kostenlos, also alle Busse, Straßenbahnen und Züge der Nationalen Eisenbahngesellschaft. Dann kam Mitte März erst einmal der Lockdown. Keine optimalen Startbedingungen, räumt Luxemburgs oberster Mobilitätsplaner Alex Kies im SWR-Fernsehen ein.
Ja gut, natürlich waren wir nicht zufrieden. Wir hatten ja gerade 2 Wochen vorher den Gratistransport eingeführt und waren eigentlich so auf einer Welle schon des Erfolgs und der großen Zufriedenheit, dass man das endlich geschafft hatte. Und dann muss man auf einmal quasi einstellen, war natürlich schon ein harter Schlag.
Doch das Projekt wird nicht zurückgedreht. Im Gegenteil, Verkehrsminister François Bausch betont, jetzt werde erst recht investiert. Die Pandemie hat eigentlich keine Auswirkungen. Wir haben ja weiter viel gearbeitet. Und wenn Sie fragen, ist das Geld noch da? Ja, es muss da sein. Denn nur so können wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft weiterentwickeln. Deshalb also die neue Tram, neue Knotenpunkte, auch an den Grenzen und ein engerer Takt.
selbst wenn die Fahrgastzahlen noch nicht wieder vor Krisenniveau erreicht haben. Alex Kies glaubt, dass das nur eine Frage der Zeit ist.
Und es wird der Tag kommen, wo wieder alle nicht mehr im Homeoffice sind und dann wieder zur Arbeit gehen müssen. Und die Leute werden auch wieder auf den ÖPNV zurückgreifen, weil irgendwann die Kosten der Krise werden auch getragen werden. Und das Auto wird ganz bestimmt nicht günstiger in den nächsten Jahren. Und dann wird der ÖPNV auch ein attraktives Gegenpendant darstellen.
Und das Experiment kostenloser Nahverkehr ist gerade in der Krise sogar von Vorteil. Zwar sind auch in Luxemburg die Fahrgastzahlen wie fast überall in Europa heftig eingebrochen. Bis zu 80% weniger waren es im Frühjahr. Doch anders als andere Unternehmen, die auf Gewinn ausgelegt sind, hat der luxemburgische ÖPNV keine Verluste zu verzeichnen. Denn der Staat zahlt auch für leere Busse und Bahnen. Ticketeinnahmen hätte es so oder so nicht gegeben.
Kostenloses Bus- und Bahnfahren und so die Straßen von den vielen Autos befreien. Das Beispiel Luxemburg führt uns zu unserem nächsten und letzten Schauplatz in Europa heute, und zwar nach Sarajevo. Die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina gehört weltweit zu den Städten mit der schlechtesten Luft. Teil der Lösung könnten auch hier weniger Autos sein, doch noch wichtiger wäre es, die Bevölkerung mit ordentlichen Heizungen auszustatten. Eindrücke von Srđan Govedarica.
Blanke Ziegel, schiefe Dächer und Innenhöfe voller Sperrmüll prägen das Bild im Stadtteil Gorica am Rande der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Wer sich es leisten kann, wohnt hier nicht. Vor einem der Häuser hacken zwei Männer Brennholz. Alte Türrahmen, ausrangierte Kommoden und andere Holzabfälle. Sie hätten zurzeit keine Arbeit und könnten sich eine andere Art zu heizen schlicht nicht leisten. Dabei ist es ihnen sehr wohl bewusst, dass die Holzabfälle, die sie in Öfen einfachster Bauart verbrennen, im giftigen Rauch aufgehen. Das hier ist geklebt und hier ist Lack drauf. Und man weiß, wie das brennt. Schwarz. Sarajevo liegt in einem Kessel und giftige Luft kann nur schwer abziehen. Autoabgase und Industrie tragen ihren Teil bei, doch Hauptverursacher der schlechten Luft sind minderwertige Heizöfen. 40.000 gibt es nach Schätzungen von Umweltschützern in Sarajevo. Und das spürt man auch, sagt Marion Kraske, die als Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung selbst in der Stadt wohnt.
Es bleibt einem sprichwörtlich die Luft weg. Man hat tatsächlich wirklich jeden Tag Symptome, Kopfschmerzen, Herzrasen mitunter.
Immer wieder gehört Sarajevo zu den Hauptstädten mit der schmutzigsten Luft weltweit. Noch vor den berüchtigten Smog-Metropolen Peking, Neu-Delhi oder Mumbai. Dabei liegen Lösungsvorschläge vor. Jasminka Bielawatz ist Projektkoordinatorin bei der Böll-Stiftung in Sarajevo und sagt, wie es gehen könnte. Fußgängerzonen in der Stadt, eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und vor allem ein Verbot fester Brennstoffe im Kanton Sarajevo. Für Kohle sofort, mittelfristig auch für Holz. Und die Möglichkeit, Heizöfen auszutauschen, um die Energieeffizienz zu steigern. Die Verantwortlichen im Kanton Sarajevo haben die Lösungsvorschläge der Böll-Stiftung dankbar angenommen. Geschehen ist bislang jedoch nichts. Und Marion Kraske von der Heinrich-Böll-Stiftung spricht den Verantwortlichen den politischen Willen ab, das Problem zu lösen.
Hier wird nicht implementiert in Bosnien und Herzegowina. Die Probleme werden aufgeschoben. Es gibt ein Menschenrecht auf saubere Luft und es wird als solches nicht erkannt und auch nicht politisch umgesetzt.
Die Männer im Stadtteil Gorica werden wohl noch länger alles Mögliche verfeuern müssen, um heizen zu können. Die Winter in Sarajevo sind kalt und lang und den Männern bleibt nichts anderes übrig.
Schlechte Luft in Sarajevo und warum sie nicht besser wird, Srđan Govedarica berichtete. Nach den Nachrichten geht es im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Tag für Tag. Ein Thema darin, die Meeresgöttin geht leer aus, Rio ohne Silvesterrituale an der Copacabana. Europa heute, an diesem Mittwoch, geht zu Ende. Danke für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.